Willkommen zu Treffpunkt Werkstatt, deinem Podcast, bei dem innovative Unternehmer aus und um das Handwerk zusammenkommen.
Hallo und herzlich willkommen zurück zur letzten Folge Treffpunkt Werkstatt vor der Sommerpause. Unser heutiger Gast ist ein Special Guest. Und dieser Special Guest, der darf jetzt nach 2 Jahren endlich mal wieder das tun, was sein eigentlicher Beruf ist. Lieber Chris, schön, dass du da bist. Erzähl mal, was ist dein Beruf und was darfst du wieder tun?
Hallo, ich bin DJ und darf endlich wieder DJen. ich habe jetzt in der Corona-Zeit 2 Jahre lang Switch to Twitch gemacht, habe halt digital aufgelegt, muss mich erstmal umstellen und habe halt alles so quasi im Internet dann gemacht und die Leute konnten dann auf Twitch oder auf YouTube mir dann zuschauen. Und ja, das war halt sehr virtuell, sage ich mal. Ich mache das ja auch schon seit 18 Jahren. Und davor habe ich halt die ganzen Leute halt auch gesehen, die Emotionen, die Gesichter. Und das war jetzt die 2 Jahre natürlich nicht gegeben. Und deswegen habe ich umso mehr gefreut, als die Festival-Saison wieder losging und wir endlich wieder feiern durften. Und ich endlich wieder die strahlenden Gesichter sehen durfte. Und Musik machen konnte und durfte.
Vor großer Bühne.
Vor sehr großer Bühne und sehr kleiner Bühne immer, ja, immer unterschiedlich.
So, die, schön, dass du auch da bist, Hanna.
Ja, ich freue mich auch, hier zu sein.
In dem Store, wo Chris auch immer auflegt. Und jetzt ist natürlich die große Frage, warum haben wir jetzt am letzten Tag vor der Sommerpause noch einen DJ eingeladen? Übrigens ist Blubbern, was ihr immer hört, ist die Wasserpfeife. Nicht verwundern, wir sind nicht auf der Toilette. In seinem ersten Leben oder in seinem früheren Leben war Chris, a.k.a. Leschuk, Raumausstatter. So, ja. Wir waren sogar zusammen auf Baustellen früher, was relativ witzig war.
Ja, nicht nur du, sondern ich war mit Hanna auch.
Ja, ja, stimmt, ja. Mit der Hanna ja auch noch. Also wir waren alle zusammen auf einer Baustelle schon.
Voll geil.
Genau, also erzähl doch einfach mal kurz über dich, deinen Werdegang, wie du, also wer du bist und wie du Raumausstatter geworden bist.
Und warum du in einem Handwerker-Podcast sitzt als DJ,
genau. Genau, weil ich Raumausstatter geworden bin. Nee, also ich habe mit 16 Jahren eine Ausbildung als Raumausstatter angefangen. Und damals habe ich auch gleichzeitig als DJ mehr oder weniger angefangen, in Stuttgart zu spielen. Da gibt es ja zum Beispiel das. Die Boa gab es damals oder ein Move Club. Oder Boa gibt es ja immer noch, Move Club gibt es nicht mehr. Oder auch im Perkins Park gespielt und da halt, erstmal die Lehre natürlich fertig gemacht, dann noch, glaube ich, 7 Jahre als Raumausstatter in verschiedenen Firmen noch gearbeitet und parallel halt am Wochenende immer aufgelegt. Und ich hatte halt dann auch das Glück, dass ich tolerante Arbeitgeber hatte, die dann halt auch zum Teil gesagt haben, okay, dann muss ich halt Freitag mal nicht arbeiten, dann Montag halt nicht, dann immer weniger. Und somit konnte ich mich halt Jahr für Jahr, um das kurz zu fassen, mich mehr auf meine Musik konzentrieren, als dann als Raumausstatter. Weil ich habe halt relativ schnell gemerkt, dass ich die Leute natürlich auch als Raumausstatter begeistert und geile Vorhänge da montiere und auch Nähe oder auch Bodenleg und die waren auch alle natürlich begeistert, aber irgendwie habe ich dann mehr Masse dann begeistern können mit meiner Musik und dann habe ich halt dann relativ schnell gemerkt, dass ich das halt weitermachen will, aber ich habe das ehrlich gesagt zu der Zeit auch nie gedacht, dass es so groß werden konnte und ich habe das auch nie als Ziel genommen, sondern dadurch, dass ich halt einen handwerklichen Beruf gelernt habe, was ich ziemlich wichtig finde oder vielleicht sogar auch das Wichtigste nach der Ausbildung, nach der Schule, weil das bringt halt im Leben einen richtig weiter, sage ich jetzt mal, also im Alltag vor allem, weil man es täglich konfrontiert mit irgendwelchen handwerklichen Sachen, das klingt jetzt banal, aber es reicht schon, wenn man eine Glühbirne auswechselt, da gibt es genug Leute da draußen, die dann irgendwie in Panik ausbrechen oder so und das sind halt so Sachen, die man halt da mitnimmt und ich froh bin, dass ich es gelernt habe und das heute noch umsetzen kann, so wie du es auch gerade gesagt hast, ich bin hier mit euch zusammen in meinem Schuhstore, das haben wir gemeinsam zusammen umgebaut, da war auch alles Kreative natürlich da mit drin und ja, und wie gesagt, nochmal um drauf zurückzukommen, ich habe halt wirklich das Glück gehabt, dass ich nebenher halt auflegen konnte und meine Arbeitgeber dann gesagt haben, hey, du kannst jetzt als Subunternehmer arbeiten, schreibst halt eine Rechnung, dann wurde es immer weniger und irgendwann war ich halt dann nur noch als Subunternehmer unterwegs. Und so konnte ich halt dann auch meine Miete bezahlen und wenn ich halt gemerkt habe, okay, es kommen nicht viele DJ-Aufträge rein, habe ich halt dann wieder mehr als Raumausstatter auf dem Bau gearbeitet und so konnte ich das dann immer handeln. Also es war ein Prozess von über 7 Jahre, um mich dann 100% als auf mein DJ zu konzentrieren.
Das heißt, es war eher so ein schleichender Prozess, der quasi nicht, quasi ich, du bist eines Morgens aufgewacht und hast gesagt,
ich werde Star-DJ.
Ich werde jetzt Superstar-DJ und ich schmeiße alles hin und mache nur noch das, sondern es war quasi parallel.
Hat aber auch was mit Erziehung zu tun gehabt. Ich hätte zwar öfters die Möglichkeit gehabt, wir haben uns ja auch im Penthouse kennengelernt dann. Du warst ja Leitschocke und ich war DJ und da haben wir uns auch kennen und lieben gelernt.
Erstmal nicht lieben, dann
ja,
lieben.
Ja, das Kennen und Lieben war auch ein langjähriger Prozess. Aber ja, das ist einfach, das ist ein schnelllebiges Ding einfach. Man merkt es jetzt durch Corona, hat auch keiner dran geglaubt. Man dachte, Party und Feiern, das will man das ganze Leben und das will man ja auch und das funktioniert auch. Aber jetzt waren halt dann 2 Jahre dann einfach mal alles weg. Und so habe ich damals halt auch gedacht. Es kann sein, dass es von heute auf morgen keine Bookings kommen, dass ich scheiße bin oder scheiße auflege, bessere DJs kommen, dass die Clubs schließen. Das war ja nie irgendwie zuverlässig. Und deswegen habe ich das so lange machen lassen und aber auch als Mitgrund beim Raumausstatter viel Spaß gemacht hat, also der Beruf an sich, weil das ja vielseitig war und das halt körperlich, ich mag zum Beispiel keine Fitnessstudios, zu der Zeit war das ziemlich geil, konnte ich halt dann ein bisschen rumwerkeln, 30 Sack Spachtelmasse im 5. Stock hochtragen oder so, dann war ich halt die Woche bedient, aber ja, solche Sachen.
Das heißt, du bereust es nicht, die Ausbildung gemacht haben, beziehungsweise manche sagen ja, man könnte ja sagen, es wäre vertane Zeit, weil du hättest dich ja früher aufs DJing konzentrieren können, aber du siehst es ja als Fundament dafür auch.
Ja, also ich muss mal ehrlich sagen, ich habe damals die Hauptschule abgeschlossen, sehr gut sogar, habe dann die Werkrealschule gemacht und wollte dann auf eine Elektroschule gehen, weiterführende Schule war das, war ja die, wie hieß die Schule?
Werner-Siemens-Schule,
genau. Und da habe ich ein Jahr ganz gut gemeistert, sage ich mal. Ich bin nämlich nicht durchgefallen. Und dann hieß es halt, okay, wenn ich das zweite Jahr auch noch packen will, muss ich halt das erste Jahr wiederholen. Und da war für mich halt so ein Zeichen, okay, macht keinen Sinn. Mutter droht halt mit Rausschmiss daheim. Ich wurde halt immer fauler, weil mein Kopf hat nach meinem Schulabschluss hat mein Kopf aufgehört zu schalten. Da war ich irgendwie, ich konnte nichts mehr lernen, hatte auch keinen Bock mehr. Ich wollte einfach kreativ sein, ob es jetzt musikalisch ist oder in irgendeinem Beruf. Hab dann quasi die Pistole auf die Brust gesetzt bekommen von meiner Mom. Die hat gesagt, jetzt bewirbst du dich zum Sommer. Hab mich beworben als Raumausstatter, als Koch. Nur die 2 Berufe auf 2 Stellen. Raumausstatter und Krug in Gerlingen war das. Und Koch irgendwo und nirgendwo. Koch hat mich nicht genommen. Raumausstatter hat mich dann eingeladen, der Herr Krug. Und das war echt eine krasse Story, werde ich auch nicht vergessen. Das war schon Mitte im Sommer. Ich war nämlich im Urlaub noch. Und hab dann den Urlaub abgebrochen, weil ich dann eine Woche Probe arbeiten sollte. Und die haben mich dann unter 350 Bewerbern haben die mich genommen und die waren richtig verzweifelt. Das war jetzt noch das Gespräch, dass die 350 Bewerbungen bekommen haben und keinen einzigen haben wollten. Und ich habe halt so mitten im Sommer, in den Sommerferien, wo eigentlich alles schon zu spät war, habe ich halt so meine Bewerbung geschrieben, weil ich halt in meiner Schule viele technische Projekte halt auch gemacht habe. Und anderem halt auch so ein Modell gebaut vom Romeo und Julia, so maßstabgetreu und so. Und
Romeo und Julia sind zwei Hochhäuser bei uns in Stuttgart.
Aber ausgezeichnete Hochhäuser, gell? Das sind also, ich glaube, so Wahrzeichen oder so. Gibt es irgendeine Mega-Story dahinter?
Denkmalschutz,
ja. Ja, habe ich irgendwie aber auch schon wieder vergessen. Und ja, dann fanden die das gut und dann haben die mich auch direkt eingestellt. Ich weiß nicht, war vielleicht auch Glücksfall oder so ein Schicksal. Und da habe ich da meine Ausbildung gemacht und dann ging es halt los. Und, ja.
Jetzt ist es so, du kochst ja immer noch trotzdem sehr, sehr gerne und auch sehr gut, das muss man wirklich sagen. Bereust du, dass es Raumausstatter geworden ist und nicht Koch?
Nee. Weil jetzt kommt noch das Dritte, was reingrätscht gerade. Eigentlich wollte ich schon immer zur Polizei. Jetzt wird's kompliziert, gell?
Jetzt wird's richtig, richtig kompliziert.
Aber zur Polizei bin ich nicht gekommen, weil ich mich ausmustern lassen habe, weil ich Asthma früher hatte und weil ich Legastheniker bin oder war, was auch immer. Also auf jeden Fall war ich in Deutsch nicht so gut. Früher, sage ich mal so, ich bin 87 geboren, da waren die Zeiten, wenn man sich mit 16, 17 bewirbt auf eine Polizeistelle oder als Beamter, da war das Kriterium oder allein die... ja, die Aufhängermerkmale, sage ich jetzt mal, waren schwieriger als heute. Du musst eine gewisse Größe haben, musst sportlich gut sein, musst es in Deutsch gut sein. Das gibt's heute alles in der Form gar nicht mehr. Und das habe ich mir halt dann dadurch verspielt. Aber ich glaube, hätte ich das damals auch gemacht oder wäre ich dazu gekommen, wäre ich, glaube ich, auch nie DJ geworden, weil diese Schichtarbeiten und so, da hast du ja gar keinen geregelten Alltag. Und durch das Raumausstatter habe ich einfach auch für mich, für meinen Werdegang, eine eigene Disziplin kreiert, weil ich bin eigentlich komplett undiszipliniert, sage ich mal, in meinem heutigen Leben. Aber ich schaff's irgendwie immer, jeden Morgen, auch wenn ich am Wochenende 3-4 Shows hatte und körperlich am Ende bin, montags um 8 Uhr auf der Matte zu stehen und mein Büro zu machen. Und da fragen mich auch immer alle, hey Chris, du machst Instagram morgens um 8 Uhr, du warst das ganze Wochenende komplett raus und dann kommt er schon, guten Morgen! Und so rein, und warum hast du diese gute Laune? Ich weiß es nicht, weil es liegt daran, dass ich halt um 7, halb 8 schon immer auf dem Bau oder auf der Baustelle war, im Geschäft. Und wenn man das halt 8 Jahre lang am Stück macht und diesen Rhythmus hat, dann kriegt man das, glaube ich, auch so schnell gar nicht mehr raus. Und das habe ich irgendwie beibehalten und das finde ich ziemlich wichtig. So. ich schlafe da nicht irgendwie den ganzen Montag aus, dann kriege ich irgendwie innerliche, ich sag mal, the bad vibes, weil ich dann denke, ich verpasse was oder ich habe irgendwas verkackt oder so. Ja.
Nochmal kurz zu deiner Übergangszeit, zu diesen 7 Jahren. Da hast du ja, musstest du ja auch irgendwie terminlich das Ganze managen. War das eine Belastung für deinen Freundeskreis beziehungsweise für deine Familie oder für dich selber auch? Oder wie hast du das hinbekommen? Weil im Endeffekt hast du ja dann zu irgendeinem Zeitpunkt auch 2 Vollzeitjobs gehabt.
Ja, ich würde mal sagen, also meine Wahrnehmung war so, ich habe das persönlich noch nie mit Leuten besprochen, jetzt mit Familie und Freunden, ob das wirklich eine Belastung war. Ich glaube, auch keiner hat mir das direkt so gesagt. Ich glaube, für mich war das irgendwie Standard, sage ich jetzt mal. Also das hat sich angefühlt, als ob das alles so sein sollte. Ich habe das ja, wie du es gesagt hast, selber gemanagt, meinen Alltag. Mein Körper hat es mir ja dann gezeigt, wenn ich halt dann montags dann nicht mehr so fit war und dann halt als Raumausstatter dann polstern musste oder so, bin ich halt in Schaumstofflage gegangen und habe halt dann ein Stündchen noch mal kurz irgendwie versucht, meine Augen zuzumachen. Und wenn man das halt ein paar Mal macht, dann merkt man halt dann schon, also es hat auch viel mit Verantwortung zu tun, Raumausstatter. Wenn man da jetzt eine Markise in den 10. Stock hochzieht oder sonst was, sind ja meine Kollegen oder mein Chef dabei und wenn du dann die Leiche nicht bringst und dann lässt du plötzlich das Seil los, dann wird da auch noch irgendwie einer verletzt. Und das habe ich dann relativ schnell gemerkt, dass es so halt auch körperlich nicht weitergegangen ist oder weitergehen konnte. Aber das Umfeld ist von meinen Freunden, sage ich mal eher so, ich habe eher den Eindruck, dass alle eher davon profitiert haben, weil wir dadurch, also meinen ganzen Freundeskreis, so wie dich ja auch, habe ich ja, oder meine besten Freunde, so wie du ja auch, habe ich nur im Nachtleben kennengelernt. Das sind alles Leute, die ich im Nachtleben kennengelernt habe, weil viele sich dann relativ schnell auch verabschiedet haben, weil die halt natürlich einen normalen Job auch hatten, als einen Alltagsjob, so wie ihr auch, aber die haben ein anderes Interesse gehabt. Und somit war ich dann halt nur mit Gleichgesinnten unterwegs und so hat sich das dann natürlich auch aufgebaut. Und da hatte ich dadurch halt auch immer Unterstützung von Family and Friends.
Und wann kam der Punkt, weil vorhin haben wir gesagt, das war ein fließender Prozess. Wann war der Punkt, wo du gesagt hast, okay, jetzt hänge ich wirklich das Delfinmesser von den Raumausstattern an den Nagel und sag, ich mache jetzt nur noch DJ? Oder gibt es heute noch Momente, wo du sagst, hey, ab und zu brauche ich das, auch das handwerkliche Arbeiten?
Ja, das also den Punkt gab es wirklich, als ich dann gemerkt habe, ich habe so viele Betriebe gewechselt. Weil ich war dann, ich sage jetzt keine Namen, ich war dann bei 2, 3 verschiedenen und habe dann relativ schnell festgestellt, dass es sehr chaotisch bei vielen Betrieben läuft, eigentlich fast überall. Und war dann eigentlich dann im Nachhinein doch am glücklichsten dann doch bei meinem Ausbildungsbetrieb, wo ich da halt dann wirklich, ja, zwar der ewige Lehrling war, aber dann trotzdem auch mein eigener Chef und es irgendwie strukturierter war. Das fand ich einfach am geilsten. Aber dadurch, dass ich dann 2, 3 Betriebe gewechselt habe, um halt auch Erfahrung zu sammeln, da war halt ein Betrieb auch dabei, wo ich halt dann eine Woche irgendwie Hotelarbeit machen musste und dann musste ich in so ein Luxushotel und eine Woche lang am Tag 12 Stunden Bahnware, Teppich verlegen und da hat es halt meinen Körper dann überhaupt nicht mehr mitgemacht. Dann wurden halt auch Sachen nicht mehr eingehalten, dass ich dann zum Beispiel donnerstags ins Penthouse konnte zum Auflegen. Und die Sachen wurden mir dann alle gestrichen und da habe ich dann auch nur 2 Wochen gearbeitet und habe ich gemerkt, okay, das wird mir jetzt zu viel Gehoppe, wenn ich jetzt, wann dann? Und dann habe ich dann auch angefangen dann zu sagen, nee, mache ich nicht und habe parallel ja noch bei der Frau Augenstein, die will ich auf jeden Fall erwähnen, habe da gewohnt und auch gearbeitet und da habe ich dann auch immer als Supler gearbeitet und wenn die Bock hatte oder jemand gebraucht
hat. Das war die mit der AP, ne?
Das war die mit der Ape, ja.
Frau Augenstein war eine Meisterschullehrerin von mir.
Ja, die ist, glaube ich, jetzt auch irgendwie, ich weiß nicht mehr, was sie macht, aber die ist gerade, glaube ich, auch irgendwie in Erinnerung drin oder was macht die gerade?
Ich habe zu ihr gar keinen Kontakt mehr. Also die Frau Augenstein war bei uns Lehrerin für Deko-Meisterausbildung, in der Meisterausbildung und ist auch halt in der Branche unterwegs, aber wo sie jetzt genau gelandet ist, ob sie noch in der Meisterschule ist, weiß ich gar nicht.
Ja, ich weiß auch nicht.
Aber es war auf jeden Fall auch das erste Lager, ne? Weil es war ja dann auch damals Entstehungszeitpunkt Sierra Party Flows.
Ja, genau.
Und dann war das erste Lager.
Stimmt, wir hatten ja dann eine Scheune und alles dann
genau.
Da.
Genau, das weiß ich noch. Also
das war ja auch meine erste Wohnung. Das war ja so eine Kinderwohnung, so ein kleines 50 Quadratmeter Ding.
Ich wollte gerade sagen, deine erste Wohnung gewohnt.
Das war so ein Räumchen, aber da bin ich mit 18 direkt ausgezogen. Das war ja auch so, während meiner Ausbildung, da war praktische Prüfung. Und in dieser Woche habe ich den Zuschlag bekommen, bei der Frau Augenstein zu wohnen. Und habe dann innerhalb von 4, also von Montag bis Donnerstag, meine kompletten Kojen fertig gemacht und bin dann einfach Donnerstag Mittag schon gegangen, obwohl ich ja Freitag auch noch Prüfung hatte. Habe gemeint, so, ciao, ich bin ja fertig, Kann ja jetzt eh nichts mehr ändern und rummuchsen, das Ding ist gegessen. Ja. Und bin halt dann direkt dann mit dem Farbkübel dann zur Wohnung, habe angefangen zu renovieren die Einheittage. Und bin während der praktischen Prüfung habe ich dann meinen Umzug quasi gestaltet. Weil das ja direkt gegenüber war. Dieses Ausbildungszentrum ist ja direkt in Weinendorf. So. Ja. Bin ich mal rübergefahren, habe dann da weitergestrichen.
Wenn jetzt rein in der Theorie durchgesponnen mal, das mit dem DJ nicht mehr so läuft, würdest du sagen, okay, von jetzt auf gleich zurück in den Beruf, weil der dich doch, wenn du darüber redest, merkt man schon, der hat dich schon gefixt irgendwie. Ja, könntest du dir vorstellen, wieder zurück?
Hatte ich ja die 2 Jahre jetzt die Möglichkeit.
Ja.
Also ich habe ehrlich gesagt nicht einmal drüber nachgedacht, das zu machen.
Ja.
Weil mein Kopf, weiß ich nicht warum, der schaltet irgendwie so schnell um. Ich habe ja auch jetzt mittlerweile 4 Mitarbeiter, einen Festangestellten, 3, die halt auf mindestens 450 Euro Basis, wie sagt man da mittlerweile? So halt dann noch bitte gering, ja. Geringfügig. Auf jeden Fall habe ich dann direkt umgeschaltet und halt geschaut eher, wie ich die Leute da draußen weiterhin begeistern kann. Also so wie ich es vorhin gesagt habe, die Masse, was mich ja interessiert. Mhm. Nicht nur jetzt die Gertrud oder Hildegard, die sich natürlich auch über einen neuen Teppich freut, sondern wirklich die Masse, die ich aus dem Alltag rausholen kann, das begeistert mich am meisten, die auch einen ganz normalen Job haben, bei all denen in der Kasse sitzen oder wirklich jeden Tag angeschrien werden von irgendwelchen Kunden und die einfach eher am Ende sind, die wollte ich direkt erreichen und deswegen habe ich dann direkt digital gedacht und gesagt, okay, auflegen geht auch im Internet und habe dann von heute auf morgen, ich bin nachts eingegangen, Switch to Twitch. Twitch heißt es, die Plattform, das ist wie YouTube, nur das sind halt so Streamer, wo man Musik streamen kann, wo halt auch quasi mit der GEMA alles im Reinen ist. Und es hat auch direkt funktioniert. Also habe dann so umgeschaltet, dass ich in dem ersten Jahr so viele Zuschauer und Zuhörer hatte, dass ich auf Platz 4 der Welt gekürt worden bin. Der meist Musikstreamer on Friday. Und das hat dann halt schon wieder gezeigt, dass es wieder der richtige Gang war. Und dann habe ich ja dann auch meinen eigenen Wein gemacht und mit dem Essen und so. Das ist ja auch alles irgendwie dann handwerklich. Oder dann auch dieser Laden hier, das ist ja auch wieder handwerklich. Also immer ist irgendwie der Handwerk mit drin.
Ja.
Immer irgendwie, ich brauche auch das Körperliche. So wie wenn ich meinen eigenen Garten wahrscheinlich habe. Ich bin bestimmt auch einer von denen, der immer irgendwie anfängt, da irgendwas umzubauen. Weil ich
auch. Das kann ich mir so gut vorstellen.
Rumwerk, ich baue dann ein Baumhaus und dann leuchtet es mit so Suchscheinwerfern dran oder sowas. Irgendwie so.
Heißt, du hast es im Kern, willst du es nicht mehr nur ausschließlich, sondern eher halt begleitend zu allem anderen.
Wenn es mir keiner sagt, das muss passieren, wenn ich das verspüre zu tun. So wie auch daheim. Ich habe dann irgendwann gemerkt, okay, das Wohnzimmer, es sind ein paar Flecken an der Tapete. Ich habe ja auch einen Hund und an der Wand. Ich habe da keine Tapete, aber am Putz Flecken oder Macken drin. Oder dann gefällt mir die Lampe nicht mehr. Und dann muss ich die aber wieder neuen Schlitz klopfen, weil die Lampe so schräg montiert wurde. Und dann will ich ja so eine Baumlampe dahin haben oder so einen Mittelpfeiler, der aus Holz war. Den habe ich ummantelt und habe den quasi dann mit einem Kumpel mit so als Rosch-Effekt gestalten lassen, dass es aussieht wie ein Stahlträger. Das sind immer so Sachen, was mir da einfällt und das passiert dann von heute auf morgen. Dann baue ich direkt um, fange an, alles abzukleben, ziehe es in die Mitte, rufe meine Leute an und sage, könnt ihr mir irgendwie das Zeug besorgen und dann fange ich an zu basteln.
Da gibt's unzählige Geschichten. Da gibt's immer, also es war jetzt kein Umbau, aber ich weiß es noch, wie heute saß ich auch in der Besprechung drin und dann habe ich erster Anruf von Chris. Ich sage, ja, okay, ich rufe ihn später zurück. Und nach dem 5. bin ich rausgegangen und ich sage, Chris, was ist los? Was passiert hier gerade? Brennt's irgendwo? Ist irgendwer gestorben? Muss ich irgendwo hinkommen? Nee, du musst jetzt gucken, dass wir Strom auf den Schlossplatz kriegen. Und ich so, was? Ja, ich habe die Anlage eingepackt. Ich bin in 20 Minuten bei dir. Wir fahren jetzt auf den Schlossplatz und machen da spontan einen Rave. Und ich so, Alter.
Ja, stimmt. Mit Paloma war
das. Ja, das war noch mit Paloma. Und ich dachte, und ich saß in diesem Meeting und ich so, ey, ich muss dieses Meeting jetzt beenden. Ich muss jetzt woanders hin. Und alle so, was? Nicht fragen. Es war dann auch super witzig, aber das sind so, das sind schon, also da muss man schon beim Chris immer aufpassen, so, der Anruf kommt und dann weißt du, okay, jetzt passiert gleich, es passiert nicht in einer Woche, sondern es passiert jetzt.
Das stimmt, ja, diese Ideen und das ist ja das Krasse, die habe ich nachts beim Schlafen. Ich kann dann immer unruhig schlafen, oder oft, und dann denke ich über Sachen nach und dann stehe ich meistens um 6 bis 7 auf, penetriere dann, kann ich meinen Screenshot zeigen, 15 Leute mit Sprachnotizen und die stehen aber alle erst 2 Stunden auf. Also, obwohl ich eigentlich direkt so die Antwort brauche, weil das immer so schnell gehen muss bei mir irgendwie, weil die Idee, die wird nicht erstmal kalkuliert oder auf Blatt Papier konfiguriert und ein Konzept geschrieben und guckt Einnahmen, Ausgaben. Nein, das überschlage ich alles im Kopf und dann Vollgas so.
Also lass mal machen und wenn wir hinfallen, dann ja. ist halt so.
Ja. Ich habe auch so ein Handwerkermotto gehen. So ja, einfach also mal machen.
Prima Daumen, aber das sieht man ja auch. Man kann ja dann irgendwann, wenn man das lang genug macht, so die Zentimeter kann man ja auch einschätzen. So, da brauche ich keinen Meterstab auspacken. Jetzt sage ich, habe ich gesagt?
Das ist auch gemacht. Aber wenn es jetzt quasi der Fall eingetreten wäre, dass jetzt, das kann ja jetzt immer noch passieren, Musik ist vorbei. Ja, es ist, sind ja irgendwie, im Leben gibt es immer Kapitel. Ne? Ja. Also so, du hast so deine Hauptschule, dann hast du deine Ausbildung, dann hast du jetzt dein DJ-Dasein. Gibt es einen Plan B für, wenn Kapitel Musik eventuell mal geschlossen wird?
Ja, wie schon gesagt gerade, das ist dadurch, dass ich so, glaube ich, so ein kreativer Mensch bin, egal in welchen Bereichen das ist, fällt mir dann bestimmt wieder was Neues ein, weil sonst hätte ich jetzt die Corona-Zeit auch in der Form nicht überlebt. Man muss dazu sagen, wirklich, das ist hier eine alte Autowerkstatt, wo wir gerade sitzen. Hier waren 5 Hebebühnen drin, wir haben eine Wand reingezogen, wir haben die Hebebühnen zugespachtelt, wir haben Designbelag gelegt, wir haben Traversen reingebaut, eine Clubanlage eingebaut, aus Europaletten haben wir eine Bar gebaut, also es ist, das sind alles genau diese Sachen.
Und draußen stehen noch Hütten.
Draußen haben wir genau 5 solche, wie nennen wir, Gartenhütten gekauft und die einfach gebaut, damit wir draußen eine Art Markt oder ein Weindorf machen können.
Oder ein Festival.
Oder eine Art Festival. Haben letztens dann einfach mit dem Schausteller aus Stuttgart vom Kanzler Wasen ein Kinderkarussell geholt und haben da dann uns drunter gelegt, haben dann diese Sicherungsmutter gesucht, haben die rausgeschraubt. Und wer dann mal auf einem langweiligen Kinderkarussell gefahren ist und sich ein bisschen auskennt, wenn sie sich im Kreis dreht und plötzlich schneller dreht, dann kommen ja diese G-Kräfte rein und dann wird es halt ein bisschen wilder, dann wird es halt kein Kinderkarussell, dann wird es ein Männerkarussell. Und das ist halt alles so Dinge, die sind uns oder mir auch total nach und nach einfach eingefallen. Das ist nicht so wie viele andere, die das dann aufschreiben und dann erstmal überlegen, lohnt sich das, soll ich das machen, sondern ich mache das in dem Moment schon, wo das in meinem Kopf rumgeistert. Und das ist gleichzeitig Fluch und Segen. Bisher hat es immer gut geklappt, ich klopfe auf den Tisch. Es gibt aber auch bestimmt Momente, wo es halt mal nicht gut klappt. Aber ich glaube einfach daran, dass mir dann zur richtigen Zeit das Richtige einfällt. Aber ich kann definitiv sagen, dass ich, so wie ich den Raumausstatterberuf gelernt habe, nicht so, wenn du darauf hingehen zurück oder darauf auswollt, nicht durchführen werde. Ich würde das, glaube ich, nochmal alles umgestalten und anders machen. Aber ich glaube, ich gehe eher in die Gastronomie.
Ja.
Ja, Gastronomie ist eher so mein Ding so. So, wie sagt man da?
Restaurant oder?
Nee, wenn man jemanden einlädt, so der Gastgeber.
Ach so.
Ich habe voll manchmal eine Banane in den Kopf, wer weiß. Nee, Gastgeber. Gastgeber ist so mein Ding. Mit den Leuten quatschen, persönliche Sachen rausholen, also sagen was. Also mit den Leuten einfach interessiert reden, das mag ich am meisten. Mhm. Mich interessiert einfach die Geschichte auch von anderen Menschen. Und da verliere ich mich halt auch oft und kann da halt dann auch, ja.
Das heißt, der Plan B wäre vielleicht irgendwas in der Gastro, von irgendeinem Konzept, was dir dann irgendwie einfällt.
Ja, aber nicht normal ist halt, also vielleicht verbinde mal Gastro jetzt irgendwie mit einem Restaurant. Nee, ich würde zum Beispiel irgendwie rumtigern im Schwarzwald, so eine alte Scheune, eine alte Burgruine suchen, die komplett abgewichst ist. Dann würde ich dann irgendwie wieder meinen Kopf einschalten, dann würde ich meine Leute rufen, würde ich dich wieder ins Meeting werfen. Und dann würde ich das Ding umbauen einfach, da 10 Mottozimmer reinbauen, da dann am Wochenende die Location vermieten für Hochzeiten, als Gastgeber dann selber auflegen und es so einfach Lust wird. Also wirklich sowas, was halt noch nie da gewesen ist. Aber jetzt nicht in Stuttgart irgendwie ein Restaurant aufmachen oder eine Bar, sowas würde ich niemals machen.
Es gibt ja so wenig.
Ja, deswegen, das muss so außergewöhnlich und anders sein und so, wie ich halt einfach auch als Person bin.
Jetzt gibt's, wenn wir jetzt noch wieder in dem Kapitel des DJs unterwegs sind, gibt's ja noch die Sache, wir haben uns damals im Penthouse kennengelernt, 2007, da waren es dann maximal, weiß ich nicht, 500 Leute oder so. Jetzt gibt's mittlerweile Shows, die du spielst, da stehen dann Tausende.
Ja, Tausende, das klingt gut, ja.
Was war das Größte bis jetzt?
45.000, glaube ich. Ja, 45.000.
Macht das was mit einem?
45.000 Menschen. Ja, das ist auf jeden Fall. Also es hat sich ja so langsam, also ich wurde nicht von heute auf morgen auf zu 45.000.
Also nicht der Martin Garrix-Effekt?
Nee, ich hatte nicht den Martin Garrix-Effekt. Dadurch, dass ich ja, wie gesagt, im Move angefangen habe, da waren halt ein paar hundert. Dann davor habe ich ja noch im Ruderclub gespielt und da waren 50 Leute und das hat sich ja halt nach und nach einfach aufgebaut. Aber wo ich dann meinen ersten Mainstage-Auftritt hatte, 2016 oder 15 war das, beim World Club Down, da waren auf der Mainstage, wo normal 40.000 draufpassen, waren halt dann 1.000 oder 500 in dem Stadion. Das war halt dann eigentlich leer. Und so hat sich das halt durch die Leistung weil sich viel bei mir dann auch entwickelt hat, auch musikalisch, habe dann auch Musik mehr produziert, habe ich da immer größere Bühnen bekommen oder halt immer bessere Playtimes, also wenn nicht die 12 Uhr, sondern halt dann mal die 10 Uhr abends Playtime und dann ist halt das Stadion voll. Und das war dann schon heftig. Also ich habe mir halt relativ schnell angewöhnt. Also die ersten Male sieht man im Internet, hat mich auch RTL2 und so begleitet, weil das ja auch ziemlich interessant war für das deutsche Fernsehen. Da gab es ja diese ganze YouTube-Scheiße und sowas noch gar nicht. Ich dann halt auch zusammengebrochen bin, emotional. Dann die ersten Male, konnte es gar nicht verarbeiten. Warst du ja auch oft genug dabei.
Wollte gerade sagen.
Ja, das Thema ist, man macht sich halt da voll die Gedanken, wenn ich so Clubshows spiele, dann fühlt sich das anders an, weil ich da halt einfach spiele. Ich spiele da halt dann manchmal 3 bis 8 Stunden am Stück und da spielt man einfach durch. Fängt mal wieder von vorne an, spielt man wieder schneller, spielt man wieder langsamer. Aber wenn ich die großen Shows spiele, habe ich halt nur 1 Stunde Zeit und dann muss ich die besten Tracks in 1 Stunde reinpacken und dann mache ich mir halt wochenlang davor Gedanken. Und das staut sich halt auf. Und wenn die Show halt dann zu Ende ist, dann kommt halt dieser Effekt, dann kommst du von der Bühne runter und dann klappst du halt zusammen.
Das heißt, der Unterschied zwischen einer Clubshow und einer Stage-Show ist im Endeffekt, nach einer Stage-Show bist du einfach emotionaler, geladener und eine Clubshow machst du eher so nach Laune des Abends.
Nee, das gibt's ist eigentlich beides. Nur das Thema ist, bei einer großen Show hat man halt anders Respekt, wenn da so viele Menschen sind. Erstens wird es ja auch übertragen und ist halt auch im Internet. Dann willst du halt erstens auch nichts Falsches im Mikrofon sagen. Zweitens, die halt auch nicht oft genug, also halt, dann willst du es halt auch richtig nüchtern betrachten alles, weil du halt willst halt nichts falsch machen. Weil du hast halt quasi einen Slot, der normal die größten DJs der Welt haben. Und du hast halt die Chance bekommen, diesen Slot zu spielen, diese Playtime. Mhm. Und wenn du die halt verkackst, dann war es vielleicht dein letztes Mal. Mhm. Und das habe ich halt, bin ich mit viel mehr Respekt rangegangen als bei den anderen Sachen. Weil da habe ich halt, das habe ich schon 8 Jahre lang gemacht. Da kann ich blind auflegen quasi zu Clubshows.
Hast du dann noch Angst davor?
Ja. Also ich muss immer 5 Minuten davor, egal ob es auch ein Interview ist, aufs Klo kacken.
Okay. Ja,
mach mal da jetzt einen Pieps rein.
Nee, wir sind in Deutschland. In Deutschland
Scheiße darf man mittlerweile sagen, gell?
Ja, ich glaube schon. Ja. In Deutschland auf jeden Fall,
ja. Und nachdem dein Englisch nicht so gut ist.
Ja, genau. Hallo. Das ist richtig gut geworden mittlerweile. Ja, weil ich mittlerweile... Guck mal, früher in der Schule habe ich gedacht, das braucht man nicht. So, was soll die Scheiße? War ja auch eine andere Zeit. Und wenn du das halt auch nicht nutzt oder halt nicht regelmäßig brauchst, dann brauchst du es ja auch nicht. Das ist eigentlich logisch. Und dadurch, dass ich halt so viele große Bühnen spiele, halt auch international gerade, bist halt gezwungen, Englisch zu reden, halt auch mit Interviews. Und dann flutscht es halt dann auch, sobald du damit konfrontiert wirst.
Mhm.
Was ist passiert?
Nix.
Okay.
Bildschirm schon was angegangen. gut, das war jetzt ein kleiner Schockmoment.
Ja, kurzer Schockmoment, aber.
Ich glaube, man hat es in meinen Augen gesehen.
Bei mir leuchtet kein rotes Licht. Heißt das, wir nehmen auf, oder?
Es läuft noch.
Also was es ja auch noch gibt, was glaube ich auch noch ein großer Teil von deinem ganzen Schuck sein, ist ja noch diese Unicorn Army, die quasi Fanbase. Wie hast du es geschafft, so eine Fanbase aufzubauen, oder was ist da der Unterschied von dir zu anderen? Also ich kenne jetzt, keine Ahnung, vielleicht noch 3 andere Künstler, wo sich die Fans als Army bezeichnen, aber es gibt jetzt keine David Guetta Army.
Ja, das liegt wahrscheinlich daran, dass ich, also wie ich es auch vorhin gesagt habe, sehr verbunden mit allen bin. Also ich rede gerne mit vielen Menschen, auch vor meinen Shows, bin früher gerne auch da, also ich bin nicht einer von den DJs, die jetzt, wenn eine Party ist, 5 Minuten davor ankommen, direkt spielen und wieder gehen, sondern ich gucke halt auch bei Festivals zum Beispiel, dass ich halt schon mittags ankomme, mit den Leuten rede, dann mache ich ja Gewinnspiele mit einem Bier mit mir, da haben die Leute die Möglichkeit zum Beispiel auch mich Backstage kennenzulernen, dann quatscht man da noch eine halbe Stunde. Aber der Hauptaufhänger war einfach damals zur Village-Zeit, würde ich jetzt mal behaupten, weil da habe ich 6 Jahre lang am Stück jeden Freitag und Samstag aufgelegt und da war ich um 9 Uhr oder habe von 9 Uhr abends bis morgens um 5 Uhr immer gespielt und das 6 Jahre jeden Freitag und Samstag, das muss man sich mal geben und dadurch habe ich ein ganz anderes Musikverständnis aufgebaut und ganz viele Menschen halt auch dadurch kennengelernt, die halt dann auch mit mir befreundet waren und damit haben wir dann auch diese Bustouren gemacht. Ich habe halt viel mit den Fans direkt gemacht, habe da lieber meine Energie reingesteckt, Leute, ich würde es jetzt nicht als Fans bezeichnen, Leute, die einfach meine Musik mögen und die mich als Typ mögen und die halt die Gemeinschaft halt gefeiert haben, die einfach sich als Teil von dem gesehen haben, was wir halt gemeinsam machen. Klar habe ich die Musik gemacht, aber wenn halt 50 Leute bei jeder Show immer vor dir stehen, egal um wie viel Uhr, und dann der Club erst voll wird, hat man eine Grundenergie und jeder neue Gast, der da reinkommt und sich wundert, warum 11 Uhr 50 Leute so richtig wild abfeiern bei einem vor der Bühne und den DJ gar nicht kennt, war das halt so ein ansteckendes Gefühl. Dann haben wir ja die Bustouren ins Pascha nach Ischgl gemacht, haben da mal 50 Tickets gekauft und so haben dann ganz viele Leute oder Clubbesitzer mich dann gebucht, weil die gemerkt haben, hey, da gibt's so einen Verrückten in Stuttgart, der macht Busse voll, auch wenn es nur 50 oder 100 Leute sind. Und die haben mich dann da reingebucht und so war dann das Phänomen, dass es dann halt so ein Effekt war, der Jahre gedauert hat und habe mir so halt eine riesen Fanbase aufgebaut. Also ich habe das eher andersrum gemacht als alle anderen. Die anderen oder viele große DJs, die machen erst Musik, bauen sich dann dadurch halt ihre Hits auf, kriegen dadurch die Bookings, aber verkaufen jetzt dadurch auch nicht mehr Karten, weil die keine Bindung zu den Fans haben. Die Fans sind einfach da, weil sie den Act mal sehen wollen. Und bei mir sind die Fans halt da, weil die mich persönlich kennen und weil wir halt oft miteinander geredet haben, weil wir so eine verbundene Einheit, so eine Army sind. Und ich halt auch sehr viel Persönliches immer freigegeben habe und wir halt uns alle immer auf einer selben Ebene gesehen haben. Also man hat nie irgendwie den Unterschied gemerkt, dadurch, dass ich vielleicht auch Handwerker geworden bin, dass ich jetzt irgendwie jemand anders bin. So, die Leute sagen auch heute noch, hey, du bist ja voll normal. Ich sehe
so Normalzeit ja, geht.
Ich habe anfangs aber genauso reagiert, wo ich dann die ganz großen DJs mal kennenlernen durfte, wie Hardwell und Co. oder auch Martin Garrix und so. Da hat man auch so innerlich ein Gefühl gehabt, so, oder auch die Chainsmokers, hey, ihr seid ja voll normal. Die sind ja zum Teil noch behinderter als alle anderen, die Leute. Aber ich habe das auch nie wirklich dann direkt zu denen gesagt, hey, du bist ja voll normal. Ich habe das dann einfach für mich dann so wahrgenommen und gemerkt, hey, ich glaube auch, wenn ich jetzt einen Justin Bieber mal kennenlernen würde, das ist alles immer einfach so ein Mensch wie du und ich. Ja. Nur, dass die halt viel mehr Stress haben in dem Sinn, dass die halt sich nicht mehr frei bewegen können. Ja. Bei so einer Größe zum Beispiel. Ich will mich jetzt nicht mit Justin Bieber vergleichen, aber das ist halt, ja, anders schwierig. Und vor allem dieser Leistungsdruck halt vor allem.
Ja, ich weiß nicht, nur als kleine Anekdote dazu, es gab mal, da waren wir in Nürnberg auf dem, mit der Herzog auch, auf dem
Beats Festival.
Open Beats Festival. Und danach sind wir abends noch einen Döner essen gegangen mit quasi irgendwie 5, 6 Superstar-DJs.
Ja, und mit Özkan und so
was. Mit Özkan, W&W, Firebeats, ich weiß nicht, wer
war noch dabei. Ja.
Also es waren so irgendwie 5, 6 und mit Özkan ist dann, weil er Türke ist, vorgegangen und hat auf Türkisch für alle bestellt. Und es war einfach unglaublich witzig, weil da standen halt, zu dem Zeitpunkt war Instagram jetzt auch schon groß, aber Facebook war damals wirklich noch das größere Ding. Und da standen dann irgendwie 15 Millionen Facebook-Follow-Likes und haben gerade Döner gegessen, so zusammen. Also es war einfach wie alle anderen auch. Also das ist, glaube ich, das, was so, die sind auch nur Menschen, kochen nur mit Wasser und essen Döner abends, wenn sie Hunger haben.
Genau, ja, voll.
Ja. Nee, das ergibt sehr viel Sinn. Jetzt gibt's noch immer die große Frage, die ich häufiger beantworten muss, und deshalb musst du sie jetzt beantworten,
woher kommt der Name Jan Güring?
Ja, das ist noch eine noch längere Geschichte, aber der Name Leschuk hat...
Die haben wir, glaube ich, schon aufgelöst, woher der Name kommt, in der Folge mit deinem Vater.
Ja, genau.
Wir
müssen ja einfach mal die Folge von vor 2 Jahren haben. Nee, aber wie ist denn Leschuk entstanden? Also was ist da dahinter?
Ja, also das war auch so, wo ich um die 16 rum war, wo ich dann gemerkt habe, okay, ich bin jetzt in den Clubs drin. Davor habe ich am Ruderclub gespielt, auch so Geburtstagen, Hochzeiten oder was auch immer. Also so kleine Sachen. Da habe ich halt eine Bravo-CD reingelegt, da gab es auch kein DJ-Equipment. Und da habe ich einen Namen gehabt wie Mr. X oder die Chip Psycho oder Lotusblüte. So dumme Sachen halt einfach früher. Und da war das halt noch nie so ernst. Und als dann die Clubsachen losgingen, habe ich mich... damals mit meinen Jungs zusammengesetzt und haben mal ein bisschen rum überlegt. Anfangs hieß ja dann nur Schuk, Schocken, Schock, DJ Schock, irgendwie sowas rum versucht. Und dann haben wir halt Schuk gefunden mit Doppel-U. Und dann bin ich auf Sunshine Live öfters gelaufen. Das ist ganz konfus also. Und dann hieß halt, ja, jetzt für euch kommt eine Nummer von Schuk und dann geht's weiter so. Und das war wie Gesundheit, also Schuk. Und dann war damals Fat Le Grand ziemlich in mit Put Your Hands Up for Detroit. Und dieses Lö hat es mir einfach angetan, weil der Lö war so ein Stopper für den eigentlichen Namen.
Dass er nochmal atmen muss.
Ja, genau, Lö. Schuh. So. Und dann war das dann, und jetzt so euch Lö Schuk. Und dann war das so, das war dann die Story dahinter. Und das hat halt voll funktioniert. Und mit Schuk kann man halt so viele Sachen machen, dass sich dann die über die Jahre ergeben. Also Schukaholic, der Geschuckte,
Dann gab es noch Shaken, Schocken,
Schocken, Schuken. Shaken, Schuken, ja. Heute wird geschuckt.
Ja, ja.
Statt heute wird ja, und so.
Jetzt piepst er sich schon selber aus. wenn jetzt Corona, nennen wir es mal, vorbei ist oder halt erstmal jetzt in der Veranstaltungsbranche immer weniger eine Rolle spielt, nachdem man jetzt so die Festivals und die Rammstein-Konzerte sieht, gibt es irgendwie so ein, das nächste große Ding, was du anstrebst, worüber du schon reden kannst? Oder gibt es irgendwas, was du, wo du sagst, das kommt jetzt? Oder
das wird, also ich habe ja, was haben wir, 2022? Also 2024 ist offiziell mein 20-jähriges Jubiläum.
Mhm.
Und da wollte, also ich habe noch nie ein Album gemacht und auch noch nie eine Konzerttour. Mhm. Also wirklich, also ein Album braucht man heutzutage gar nicht mehr, weil durch Spotify und Streaming konzentriert man sich sowieso nur auf einen Track.
Mhm.
Aber es ist halt eine persönliche Sache, weil ich möchte halt wirklich mal so, eine, so was Physikalisches haben, weil durch dieses ganze Digitale hast du alles bloß im Internet und du hast aber nicht in der Hand. Und ich habe jetzt durch meine letzte Single Kunterbunt haben wir meine Schallplatte wieder gemacht, sowas wirklich so ein Unikat so. Und das möchte ich halt auch haben. Irgendwas, wo man es anfassen kann, ein T-Shirt mit einem Poster, so ein typisches Bravo-Hit, so ein Bravo-Poster oder eine Bettwäsche in dem Päckchen drin oder. Und dann dadurch halt eine Tour machen. Und das ist halt so das nächste Große, was ich unbedingt machen will. So, so 6 Städte, die haben wir schon rausgesucht. So 2000 Leute, Freitag, Samstag oder Donnerstag, Freitag und Samstag und Sonntag Zusatzshow, je nachdem, wo es halt dann mehr gefragt ist. Und das planen wir gerade, aber wenn dann halt auch erst Ende 23, Anfang 24, dass 20 Jahre der Schuh halt dann stattfinden kann. Das ist so das Nächste. Und ansonsten halt dieses Jahr steht jetzt im August noch meine nächste Asien-Tour an. Taiwan ist jetzt bestätigt, Indien kommt jetzt wahrscheinlich noch zu, Thailand. Die machen jetzt auch endlich wieder auf, das war ja jetzt auch ewig zu. Und das ist halt jetzt durch scheiß Corona, das ist halt wirklich so, dass man viel Bürokratenscheiß machen muss, man muss viel das Visum halt natürlich beantragen und die lassen halt auch nicht jeden DJ rein. Vorher war das halt wirklich so, so Arbeitsvisum brauchst du ja dann natürlich auch im asiatischen Bereich. Mhm. Das ist halt nicht einfach zu bekommen, da werden sogar auch echt Superstar-DJs mittlerweile abgewiesen. Also ich kenne einige Namen, die schon seit 20 Jahren auflegen, aber die um Welten größer sind als ich, die auch kein Visum bekommen haben und das ist halt dann schon ärgerlich. Und Asien ist halt ein Riesenmarkt, also allein China, das ist Wahnsinn, was da an Clubdichte und an Menschendichte ist, ist unfassbar. Auch Indien, das ist, kann man sich gar nicht vorstellen. Das kann man mit Europa oder Deutschland überhaupt nicht vergleichen. Das ist eine ganz, ganz andere Welt.
Ja.
Hallo. Hi. Woher kennen wir uns eigentlich?
Ja.
Du warst damals Praktikantin, gell?
Ja, ich war Praktikantin. ja, nee, es war nur ein Schülerpraktikum, wo ich noch nicht wusste, was ich machen will.
Gut.
Und dann, ja.
Nee, schöne Folge, hat mich gefreut, dass wir...
Nee, das war's noch nicht, ich habe nur ein Statement zu geben.
Ja, das wäre jetzt die Frage.
Weil du hast gerade einen richtigen Satz gesagt. Weil es war ein Schülerpraktikum, weil ich noch nicht gewusst habe, was ich werden will. Deswegen bin ich der Meinung, liebe Ladies and Gentlemen und Gender da draußen, ganz wichtig, nach der Schule erstmal ein soziales Jahr machen. Entweder handwerklichen Beruf lernen, vielleicht sogar eine Ausbildung machen oder mal reinschnuppern, bisschen Probe arbeiten und dann studieren. Das finde ich wichtig. Vor allem eigentlich müsste jeder einen handwerklichen Beruf lernen, wenn er die Schule fertig hat, um halt die Menschheit natürlich am Leben zu erhalten. Weil wenn da mal irgendwas ist, man weiß ja nie, was ist, dann kannst du keine Glühbirne auswechseln nachher und hast ein Problem.
Und vor allem, und das ist halt auch ganz wichtig, und ich glaube, das ist in der Folge jetzt auch oft durchgekommen, das hast du auch immer wieder betont, die Ausbildung im Handwerk und das Arbeiten im Handwerk begegnet dir heute immer wieder.
Ja,
also die Struktur, die du da gelernt hast, kann man jetzt mal nehmen, wie man es will, das lernt man auch woanders. Aber du sagst immer wieder, begegnet dir das und immer wieder reißt es sich dann doch und du willst dann doch wieder was Echtes machen, was mit den Händen machen, was bleibt, wo du jetzt auch hier in dem Store einfach sagen kannst, okay, hey, das habe ich gemacht, das habe ich gestaltet. Ich weiß hier, wo welcher Nagel hängt letztendlich.
Ja, aber das geht doch mit allem los. Jeder zieht doch irgendwann mal aus, will seine eigene Wohnung haben, dann fährt er zu Ikea, kauft so einen scheiß Einbauschrank und das muss man, ich finde, Ikea-Anleitung muss man manchmal wirklich studiert haben, da komme ich gar nicht klar drauf. Und dann fängt er schon an, wie halte ich den Hammer richtig und so. Also ich übertreibe es gerade ein bisschen mit Glühbirne auswechseln und so, aber so wie ich das vom Hören und Sagen und so mitbekommen habe von Leuten, die noch nie einen Hammer in der Hand hatten oder die nicht, also wenn ein Lichtschalter irgendwie klemmt, dann mache ich den raus, gehe da rein, schraub den auf, weiß was.
Oh Gott,
ich höre nicht so. Ja, aber ich sag nur, das sind so kleine Sachen, die man halt im handwerklichen Beruf lernt. Und wenn du halt dann aus der Schule kommst und dann erst in eigener Wohnung bist und jedes Mal deine Eltern anrufen musst oder irgendeinen Freund oder einen Handwerker, der dir das dann, der dann deine Schubladen zusammenbaut oder sowas, dann wirst du ja verrückt. Du bist ja unselbstständig. Dann bist du, nicht, du willst selbstständig sein, aber bist du von vornherein schon unselbstständig, weil du gar nicht weißt, wie man selbstständig sein kann. Als Mensch. So. Was, gibt es nicht so einen Ausgang-Jingle?
Den kannst du uns ja noch machen, den Ausgang.